Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir sind heute hier für die Besprechung von Red Rooms Zeugin des Bösen, ein kanadischer Film, der am 7.11. in die deutschen Kinos kommen wird. Ihr hört heute mich, Schlogger, und Johannes ist auch dabei. Hi Johannes.
Ich freue mich, mit dir im Gerichtssaal zu sitzen.
Auch zu diesem krassen Fall, da bin ich ja mal gespannt. Wir wissen nämlich beide voneinander nicht, wie wir den Film jeweils fanden. Das haben wir uns alles aufgehoben hier live für den Podcast. Der Film läuft am 7.11. in die Kinos, das habe ich schon gesagt. Ich habe tatsächlich hier, um ein bisschen anzuteasen, auf Filmstarts zum Beispiel gelesen, da hat der Redakteur diesen Film als heftigsten Thriller des Jahres betitelt. Und das lasse ich hier einfach mal so stehen und da werden wir dann sicher noch drüber sprechen. Lieber Johannes, kannst du uns denn mal spoilerfrei zusammenfassen, um was es in diesem Film denn geht?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich finde das gar nicht so einfach. Also der Film dreht sich um ein Gerichtsverfahren. Der Mann Ludovic Chevalier steht vor Gericht und er wird angeklagt, drei junge Mädchen umgebracht, gefoltert etc. pp. Zu haben. Und im Film geht es dann aber eigentlich vor allem um Kelly Ann. Das ist eine junge Frau, die den Fall ja beobachtet und sehr, sagen wir, fasziniert von diesem Gerichtsverfahren ist und vielleicht vom Täter, vielleicht von der Tat. Und darum geht's dann im Film.
Mhm. Danke dir, genau. Ja, und warum fandst du es schwer, das zusammenzufassen? Weil man nicht genau weiß, ob es um die Taten oder um die Hauptfigur geht?
Also ich habe generell kein Problem, irgendwie groß was zu spoilern, aber dieser Film, vielleicht können wir gleich darüber reden, was das für ein Genre ist, weil der Film, finde ich, ganz, ganz häufig die Erwartungen unterläuft, weil der fängt an wie so ein klassisches Courtroom-Drama. Und ich finde sowas immer super spannend. Also irgendwie so Sachen vor Gericht, wenn dann irgendwie Anwältinnen und Anwälte irgendwie das Recht so auslegen, dass es für ihre Mandantinnen und Mandanten ja möglichst gut passt. Also ich habe zum Beispiel, ich bin riesiger Fan von The Good Fight. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. So eine Anwaltsserie.
Nee, ja. Ich kenne es, genau, ja.
Und das ist, es ist natürlich mal völlig absurd und es ist irgendwie immer Gepose, aber ich finde das immer unglaublich faszinierend. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, dann geht's wohl hier rum, weil ich hatte vorher auch schon was mitbekommen, aber das ist schon ein bisschen her, deswegen hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, worum es geht. Und dann fängt der Film halt mit diesen langen Eröffnungsplädoyers der Staatsanwältin und dem Rechtsanwalt an, aber dann schlägt der Film ja andere Haken.
Ja, ich setze da mal kurz eine Nadel rein, weil über den Anfang möchte ich auch noch sprechen. Hattest du denn vorher was über den Film gewusst, also von wegen Erwartungshaltung? Und wenn ja, was wusstest du denn vorher darüber?
Ich hatte auch ich weiß gar nicht, ob es eine News oder die Rezension auf Filmstarts war, aber es ist alles schon ein bisschen her gewesen. Also ich hatte den, jetzt sozusagen kurz bevor wir den Film gesehen haben, ich hatte den Namen im Kopf und wusste, okay, irgendwas war spannend daran und ich musste ihn unbedingt sehen, aber sonst hatte ich gar nicht mehr so viel auf dem Schirm, außer halt das Poster noch.
Okay, also du hattest zumindest die Erwartung, da ist irgendwas besonders an diesem Film. Also das ist nicht irgendein kleinerer Film, also selbst wenn es ein kleinerer Film ist, aber irgendwas ist an dem Film richtig gut, weil da eben so ein Superlativ verwendet wurde in einer Bewertung.
Genau.
Okay, und der Anfang. Genau, du hast schon von Courtroom gesprochen und wir haben genau am Anfang von diesem Film eine Szene, die ich wahnsinnig gut fand, mal abgesehen davon, ob das Genre dann bleibt oder nicht. Und zwar die von dir angesprochene im Gerichtssaal. Sehen wir Strafverteidiger und Anwalt und bitte seht es mir hier nach, wenn ich gerichtlich nicht die richtigen Termini verwende. Und wir kommen direkt in diesen Fall rein und dann ist alles in einer ganz langen One-Shot gedreht und die Kamera fährt so durch den Raum. Erst der Richter stellt alle vor, dann fährt's eben zur Anklägerin, zur Anwältin und die erklärt dann erstmal, was überhaupt passiert ist, weswegen der Typ angeklagt wird. Dann fährt die Kamera und wieder alles ohne sichtbaren Schnitt dann eben zum Strafverteidiger, wie du schon gesagt hast. Und diese Szene, dass sie so in einem Schnitt und gedreht war und dass diese Kamera so da durchfährt, ich war da richtig hooked. Ich hatte da nicht nur, weil es Courtroom war, sondern weil ich irgendwie auch, die Fälle sind ja so brutal und es war durch diese schnittlose Sequenz so immersiv, da war ich direkt, ich war ich ganz heiß direkt. Ging es dir da auch so?
Ja, total. Auch, weil der Film da am Anfang ja fast, weiß ich nicht, so einen dokumentarischen, also das ist klar inszeniert, aber ich finde, das wirkte alles so realistisch, weil dieser Gerichtssaal, der ist ja auch so steril, der ist super weiß, der ist jetzt nicht irgendwie super schick, wie man das vielleicht irgendwie aus irgendwie US-Serien oder Filmen kennt. Und dann hat man diesen Täter, den man sieht, der, man muss ja auch sagen, der sieht ja auch wirklich, also keine Ahnung, die haben dann guten Typen gecastet, weil ich finde, der sieht aus wie so ein stereotypischer, weiß ich nicht. Also ich kaufe ihm sofort ab, dass er das ist. Und dann kommt diese Rede von der Anwältin und man denkt sofort, ja natürlich, der ist es. Aber es ist ja irgendwie schon eine krass manipulative Rede. Also natürlich zählt sie dann Sachen auf, aber das ist ja schon sehr in diesem, ne, sie ist die Anwältin und sie will die Geschworenen für sich gewinnen. Und dann kommt aber gleichzeitig dann danach der Rechtsanwalt, der das quasi alles wieder so widerlegen versucht und man ist, finde ich, so hin und her gerissen, so, ja, natürlich ist er das, nein, also das, diese Affekte, die man sofort hat, die will man irgendwie sofort, ja, weiß ich nicht, befriedigen und man will sie irgendwie auch unterdrücken. Das ist super spannend gewesen.
Ja, das wäre dieses Courtroom-Dings auch. Ich hatte eher, als er reinkam, dachte ich, ach krass, der sieht ja, der könnte auch einfach Bäcker sein. Also ich fand den nicht, wenn du es dann weißt, denkst du, ja klar, so sieht ein Täter aus. Aber gleichzeitig dachte ich auch, der sieht ja ganz, der verzieht ja auch keine Miene im ganzen Film nicht gefühlt. Und da fand ich es spannend, wenn man direkt so reingeworfen wird in schon das Verfahren und wir kennen den Mensch ja gar nicht, dass wir da auch erstmal lernen müssen, ist das jetzt oder ist das nicht? Obwohl, wie du, also aus deiner Warte schien er ja schon so auszusehen, dass man das direkt denkt. Genau, aber du hast es direkt am Anfang gesagt, der Film untergräbt, was ist so die Erwartungen ganz oft, weil wir von dieser coolen Szene dann, also wir sind noch öfters im Gericht, aber wir gehen dann eben zu Kelly Ann und wir fragen uns, und das hatte für mich so ein Psychothriller-Buch, also der Film ist ein Psychothriller und es gibt auch ganz viele Bücher in die Psychothriller-Richtung und ich war die ganze Zeit beim Gucken so dran erinnert, das fühlte sich an wie so ein Buch, das ich nicht aus der Hand legen wollte, weil ich wissen wollte, was hat sie denn jetzt damit zu tun? What's her deal? Was macht die da im Gericht? Und der Film macht es so ganz spannend. Und das ist dann vielleicht auch das, was du meintest, was dann da auch Erwartungen untergräbt. Oder du hast Plural, Entschuldigung, du hast den Plural verwendet. Also er macht es nicht nur am Anfang, dass er so ein bisschen kein Court-Drama ist, obwohl er am Anfang so aussieht, sondern wo macht er es denn noch deiner Ansicht nach?
Ja, genau, einerseits beim Genre, worum es geht, weil ich bin jetzt auch, also ich würde auch sagen, ja, das passt auf jeden Fall, dass es ein Psychothriller ist, das passt aber auch irgendwie, dass es so ein, weiß ich nicht, so ein Psychogramm von der Figur Kelly Ann ist, bei der ich auch jetzt nach dem Film immer noch unsicher bin, was so mit ihr los ist, weil sie ist ja auch so eine kuriose Figur. Also sie ist Model, sie ist professionelle Pokerspielerin, gleichzeitig ist sie aber auch irgendwie IT-mäßig ultra geschult und hat ihre eigene KI entwickelt. Also das ist, finde ich, auf dem Papier so eine weirde Konstellation, aber der Film schafft es, dass sich das nicht irgendwie absurd, finde ich, ausspielt. Und dann im Laufe des Films trifft sie dann ja noch auf eine andere junge Frau, die ebenfalls fasziniert ist von dem Fall. Und da entwickelt sich so eine, ja weiß ich nicht, das sind keine Freundinnen, aber irgendwie entwickelt sich was zwischen denen und dann auch nicht. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich mit Kelly Ann umgehen soll. Geht dir das auch so?
Ja, das ging mir auch so. Also ich hatte es ja schon gesagt, es hat sich für mich angefühlt wie, okay, ich will wissen, was ist mit ihr los? Und auch im Trailer wird sie von Clementine, das ist diese junge Frau, die du auch angesprochen hast, gefragt, wieso tust du das? Und das habe ich mich auch gefragt. Was? Ja. Der Film scheint sich drum zu drehen, was hat sie denn jetzt eigentlich mit diesem Fall zu tun? Und das, so viel sei schon mal gesagt, wird vielleicht nicht ganz befriedigend aufgelöst, um es so schwammig zu halten, fand ich. Und sie als Charakter, man muss natürlich aufgrund der IT-Affinität, musste ich so ein bisschen an Girl with the Dragon Tattoo denken, weil du eben eine weibliche Hackerin hast, so ein bisschen. Aber auch, wie du gesagt hast, diese Figur, die habe ich irgendwie angenommen. Ich finde es ja eigentlich ziemlich toll, dass wir so eine bisschen buntere Figur haben, die nicht nur gradlich nur Hackerin ist oder nur Nerd oder keine Ahnung, nur Model, sondern sie ist halt eine Figur, die ganz viel vereint und so sind Menschen auch und dass das gar nicht groß Thema des Films wird, also zumindest nicht übertrieben, fand ich eigentlich okay. Das habe ich dann auch angenommen und dass sie dann eben diese Clementine trifft, da hatte ich von Anfang an auch keinen Freundschaftsvibe, sondern eher so ein Mentoren-Ding. Also dass sie so das Gefühl hat, sie muss sich jetzt um Clementine kümmern. Und sie wirkt ja auch wie eine Figur, die sozial vielleicht nicht auf der Höhe steht, sondern lieber gern ihr Ding macht oder vielleicht auch sich unwohl fühlt bei sozialen Sachen. Ich habe auch schon Kritiken gelesen oder mit Kritikern gesprochen, mit anderen, die das Gefühl hatten, dass ihr Treffen mit Clementine nicht unbeabsichtigt war, sondern dass das irgendwie zu ihrem großen Plan dazugehört hat. Hat sich das für dich auch so angefühlt? Ohne jetzt zu spoilern, oh Mann.
Finde ich, also klingt super schlüssig. Dafür müsste ich den nochmal gucken. Also generell muss ich sagen, ich muss den auf jeden Fall nochmal gucken. Also ich bin skeptisch, ob der bei mir hier im Kino läuft, aber ich würde sagen, wenn der im Kino läuft, sollte man den auf jeden Fall gucken. Ich weiß gar nicht, ich finde Mentoren, fand ich auch spannend. Es hatte auch so, weil, also Kellyanne ist ja keine sonderlich sympathische Figur vielleicht. Also die wird ja ultra emotionslos dargestellt, ne? Also sie macht Sachen, aber also ich weiß gar nicht, also man sieht sie, ich bin gerade überlegen, sieht man sie lächeln oder lachen, vielleicht ein, zwei Mal ganz kurz, und auch allgemeine Gefühlsregungen sind ja kaum da. Und das ist so irritierend, weil normalerweise hast du ja irgendwie immer einen Protagonist, eine Protagonistin, mit der man sich irgendwie identifizieren soll, aber mit Kellyanne kann man sich auch gar nicht identifizieren.
Wie fandst du denn die Schauspielerin, die Kellyanne spielt? Sie heißt Juliette Garrier-Py Garrier-Py, irgendwie sowas, genau. Wie fandst du sie denn?
Ich finde, sie hat das ganz großartig gemacht, ne? Also man muss erstmal sagen, das ist eine unglaublich gut aussehende Frau, die auf jeden Fall auch in dieses Bild von einem Model in der aktuellen Zeit passt. Und die hatte halt immer so was Abgründiges auch. Also man ist sich überhaupt halt nicht sicher. Also zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, er war es gar nicht, sie war es. Und sie beobachtet den ganzen Fall, um irgendwie, weiß ich nicht, ihre Mordlust oder was auch immer zu befriedigen. Und und das wird bis zum Ende aufrechterhalten, beziehungsweise eigentlich auch am Ende ist klar, was sie da gemacht hat, aber es ist eigentlich nicht klar wirklich, warum sie das gemacht hat, zumindest mir nicht. Und das finde ich unglaublich krass. Und das spiegelt, finde ich, diese Performance super wider.
Aber stört dich das? Also findest du, das würdest du das am Film kritisieren?
Ich kann verstehen, wenn einen das stört, aber mich hat es nicht gestört. Ich würde sagen, das ist eher eine Stärke des Films. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also ich fand das auch nicht schlimm, weil sie ist ja eine Figur, die sich für ganz viele Dinge begeistert und vielleicht auch hyperfokussiert, sei es Poker, Modeln oder eben auch IT oder Programmieren. Und dann war es für mich auch nachvollziehbar, dass die vielleicht keinen konkreten Grund braucht, also ob es da einen gibt oder nicht, das werdet ihr im Film dann sehen, sich auch für diesen Fall so zu interessieren und da so reinzusteigern. Jetzt im Gegenteil zu Clementine, die ja wirklich diesen True Crime Groupie, also diesen Fan von dem, diesen richtiger Fan von dem Angeklagten. Und sie ist so eine Person, die auch überlegt, der ist ja vielleicht gar nicht schuldig und im Zweifel für den Angeklagten und guckt doch mal, wie traurig der guckt. Und ich habe auch gelesen bzw. gehört, dass der Regisseur Pascal Plant, dass der zu der Idee dieses Films während der Corona-Zeit kam, diese True Crime Faszination, die immer größer wurde, vor allem weil das Thema Podcast, so wie hier auch, ja immer größer wurde, weil alle zu Hause Podcasts hören mussten oder beim Spazierengehen. Und er fand diese Faszination so faszinierend. Das, was mögen denn Leute an True Crime und vielleicht auch am Glorifizieren von irgendwelchen Tätern? Und so kam er auch hier auf den Film. Und wenn man das weiß, dann sieht man das auch so ein bisschen, dass er damit so in Anführungszeichen abrechnet. In der Figur von der Clementine. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Das wirkt wie so eine, also ne, diese morbide Faszination, die nicht nur, glaube ich, irgendwie beim True Crime ist, sondern auch, wenn wir halt solche Filme gucken, ne? Also wenn wir irgendwie Psychothriller gucken, wenn wir Horrorfilme gucken, das ist ja auch irgendwie so eine Faszination vom Ekel, von Abscheu, von Morden, also von diesem ganzen Abseitigen, was wir in unserer Realität ja nicht haben wollen. Und wir sitzen dann ja auch vorm Bildschirm, vorm Fernseher und gucken uns das an. Und gleichzeitig halt auch diese, also die ist ja völlig, Clementine ist ja völlig, also die ist gar nicht mit Argumenten irgendwie fassbar. Also man könnte das, finde ich, auch als so eine, also sie könnte auch so eine Corona-Leugnerin gewesen sein, weil egal, was du für ein Argument ihr bringst, sie dreht es um. Und egal, wie schlüssig die Beweislage wird oder ist, und sie sagt immer, ja, aber es könnte ja so sein, dass ihm das jemand draufgespielt hat, etc. pp.
Ja, denn es geht ja darum, dass der Täter junge Frauen umbringt und das auch filmt und im Darknet diese Videos eben verkauft oder dass man da zugucken kann. Und es gab drei Frauen wurden getötet und es gibt zwei Videos und wo das dritte Video herkommt oder wo es ist, das ist auch so ein bisschen die Frage in diesem Film, wodurch er dich auch ein bisschen bei Stange halten möchte, wodurch die Spannung aufgebaut wird. Zu diesen Videos, denn wir haben ja schon am Anfang gesagt, es wurde teilweise gesagt, dass das der heftigste Thriller des Jahres ist. Und die Theorie von mir ist ja, dass das wegen dieser Videos ist. Denn die Inszenierung dieser Videos ist hier auf eine besondere Art und Weise, denn man sieht die Videos nie, aber man hört sie. Und allein schon durch die Beschreibung, die wir in dieser von uns beschriebenen langen Sequenz am Anfang, die man darüber hört, das ist schon schlimm. Und man wird auch ein Video, wird man hören und zuschauen können, wie zwei Figuren sich das Video angucken. War das für dich auch so heftig oder gab es noch andere Teile im Film? Oder hast du auch das Gefühl, dass diese Videos oder die Inszenierung dafür von was Besonderes in diesem Film sind?
Ja, das war schon eine super clevere Entscheidung. Ich meine, The Zone of Interest hat es ja auch so gemacht mit dem Schrecken im Konzentrationslager, der nie gezeigt wurde, sondern immer nur mal im Off sozusagen akustisch gehört worden soll. Oder es gibt auch, weil ich muss, also irgendwie super schräger Vergleich. Wir sehen ja tatsächlich von dem einen Video nur das Ende. Also von einem Video sieht man quasi das, auch nicht das Ergebnis, aber man sieht den Täter in dem Video. Wir wissen nicht, ob es der Angeklagte ist, aber man sieht halt einen vermummten Täter und da sieht man quasi, wie der Raum aussieht. Und ich weiß gar nicht, in welchen Fast and Furious die Figur von Jason Statham eingeführt wird. Ganz am Anfang, man sieht gar nicht, wie er Leute niederkloppt, aber er geht am Ende aus einem Krankenhaus raus und da liegen da die ganzen Leute, die er umgehauen hat. Also man sieht nur das Ergebnis und man stellt sich quasi vor, was da passiert ist. Und das ist irgendwie eine super perfide Kombi. Also ich kann verstehen, warum man das als so heftigen Film wahrnimmt, weil halt wir sehen oder wir hören, was passiert ist und das ja potenziert sich dann wahrscheinlich in unseren Gedanken. Ging dir das auch so?
Ja, ey, ich musste mir die Ohren zuhalten. Ich konnte das nicht ganz schlecht aushalten. Du siehst ja nur die Reaktion und diese Geräusche. Ganz, ganz schrecklich. Und auch ja, den Vergleich zu Zone of Interest habe ich natürlich auch gezogen. Und dass du den Raum siehst und als Ergebnis danach, ja, das fand ich auch ganz interessant. Ja. Aber, jetzt kommt ja ein kleines Aber. Also erstmal, man wird in dem Film nichts Brutales sehen. Man hört es nur, was ja auch reichen kann. Aber diese Aussage, dass es der heftigste Thriller des Jahres ist, kann ich dadurch nicht so unterschreiben. Oder gehst du damit d'accord, nur weil die Videos nur mit Ton inszeniert sind? Oder findest du das ein Überhypen, was die Erwartung vielleicht auch zu hoch schraubt an den Film?
Ja, also das ist natürlich schon so eine Überschrift, die man, glaube ich, einfach gerne wählt, ne? Weil also, ja, ne, so funktioniert ja im Internetzeitalter Überschriften, und das ist ja schon clever gewählt, aber ich finde, das ist jetzt nicht, also ich finde, das ist keine Clickbait-Überschrift, weil ich finde, das passt. Ob das für mich der heftigste ist, ich müsste jetzt, glaube ich, mal überlegen, was für Thriller ich sonst so dieses Jahr gesehen habe und ob man da, also natürlich, man kann das jetzt, glaube ich, nicht, ich meine, in ein paar Wochen startet ja, je nachdem, also zum Aufnahmezeitpunkt in ein paar Wochen startet ja Terrifier 3 und der wird einfach garantiert, also ich habe ihn nicht gesehen, noch nicht gesehen, der wird einfach von der physischen Gewalt her viel, viel mehr machen. Ist immer die Frage, was die Intensität da irgendwie, wie die mitgeht. Ich meine, die Saw-Filme gucken, glaube ich, auch eher Leute aus so einem Gag-Faktor, um sich irgendwie über die absurde Gewalt so ein bisschen lustig zu machen. Das lässt dieser Film, finde ich, nicht zu. Also ich finde, das macht er schon sehr gut. Dieses Angespannte und dieses Nervenzerfetzen, das hast du ja auch angesprochen, ne? Also der ist halt immer irgendwie auf Spannung und da finde ich schon, das ist halt ein super, doch in dem Sinn ist das ein verstörender Film, weil der, finde ich, nicht zulässt, dass man sich da irgendwie groß drüber lustig machen kann.
Ja. Okay, aber jetzt Terrifier oder Saw, das sind ja eindeutig Horrorfilme. Und dieser Film, also auf Telebox wird er auch dem Genre Horror zugeschrieben, aber das ist kein Horrorfilm. Also das ist ein eindeutiger Psychothriller und Horror würde ich dem jetzt nicht zuordnen. Würdest du da zustimmen oder siehst du da Horroranteile dran?
Ja, ist eine gute Frage, was Horror ist. Also natürlich kann man irgendwie sagen, wenn es um Serienkiller geht, dann kann das auch Horror sein. Man kann es natürlich auch ein Thriller sein. Ich weiß nicht, also vielleicht kann man, also wenn der von A24 produziert wäre, hätte man es vielleicht so ein bisschen in Elevated Horror gepackt. Also das kann ich schon verstehen, aber Aber nee, ich würde auch sagen, das ist eher so ein Thriller-Drama. Ja, ich finde es echt schwierig zu beschreiben, aber ich würde auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie mein Top 3 Horrorfilm des Jahres oder sowas. Ja, also da würde ich ihn woanders reinpacken, ja.
Ich habe das Gefühl, es ist so wie was du meintest mit der Erwartungshaltung. Wenn du den Film als Horror klassifizierst, dann werden Leute was ganz anderes erwarten und enttäuscht dann auch sein. Also klar kannst du argumentieren mit hier Schweigen der Lämmer oder Sieben, das sind ja auch, könnte man auch dem Horror zuschreiben, wenn man möchte. Aber den hier dann Horror zu nennen, finde ich dann zu viel, auch wenn diese Videos durchaus in einem anderen Film Horror genannt werden hätten können. Aber ich finde, du tust dem Film nichts Gutes, wenn du den in die ins Horrorgenre einsortierst, sondern Psychothriller passt da meiner Ansicht nach perfekt. Ja. Als wir den damals geguckt hatten, kamen noch so ein paar Themen auf, die für Diskussionen ganz interessant waren. Ich weiß aber nicht, ob das hier der Rahmen ist dafür. Ich schmeiße es nur mal kurz rein. Man sieht manchmal so Bildstörungen, wo du dich fragst, okay, soll es hier andeuten, dass manche Bilder gefaked werden können? Ich habe auch schon gehört, dass es manchmal das Thema Paranormalität hier aufgegriffen wurde. Und ich will die Fässer hier, wie gesagt, gar nicht aufmachen. Aber das fand ich das Spannende am Film, neben eben dieser, dass du so gehuckt bist und dich fragst, okay, was ist jetzt eigentlich, um was geht's jetzt eigentlich, dass er auch so ein paar kleine Diskussionspunkte bietet. Und das finde ich immer schön, wenn man über einen Film auch diskutieren kann. Ist dir da noch was? Hast du diese Bildstörung auch gesehen? Oder waren die in meinen Augen nur?
Nee, die habe ich auch gesehen. Das mit diesem Paranormalen hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich fand dann eher, glaube ich, im Zusammenspiel, also von den beiden Protagonistinnen, wenn man das so sagen kann, irgendwie diese Gesellschaftskritik vielleicht so interessant. Ich meine, es gibt ja auch eine Szene, ein relativ langes Interview, wo man die Mutter von einem der Opfer gezeigt wird, ich glaube auch ohne Schnitt, also auch, weil da nochmal irgendwie so ein bisschen auseinandergesetzt wird, wie ist es eigentlich für Angehörige, wenn sowas vielleicht auch verfilmt wird, wenn sowas in den Medien nochmal aufgebereitet wird. Das ist ja auch aktuell bei diesen Netflix-Serien immer nochmal in Diskussion. Bei der Jeffrey Dahmer-Serie war das jetzt ja so, und auch bei vielen Sachen ist ja immer, ne, wie, inwieweit wird da irgendwie mit den Opfern oder den Hinterbliebenen ja, das abgesprochen, weil die ja quasi, weiß ich nicht, nochmal retraumatisiert werden oder damit irgendwie nochmal in Kontakt treten, weil das ja solche popkulturellen Massenphänomene sind, denen kann man ja gar nicht entkommen. Und das fand ich auf jeden Fall interessant. Also paranormal, nee. Also
ja, vielleicht, hab ich auch nicht gesehen.
Vielleicht, wenn wir den jetzt nochmal gucken und mit dem Hintergrund, und dann merkt man, oh mein Gott, was? Nein, ja.
Ja, aber das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man mehr reinlesen kann.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, wir hatten ja schon gesagt, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, wie wir den Film fanden, dass du auch nicht komplett begeistert bist. Was gibt es denn für dich für Punkte, die man an dem Film kritisieren kann?
Ja, also das Ende ist halt, sagen wir, unspektakulär. Also es passt zum Film. Und es ist schon ein sehr gutes Ende. Ich glaube, das ist so ein Ende, wo man drüber nachdenkt. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto besser findet man das. Aber als der Film vorbei war, habe ich gedacht, also irgendwie ist es ein bisschen unterwältigend. Aber ich glaube, das soll auch so sein. Und ich glaube, das ist extra so.
Ja, aber genauso ging es mir auch. Und ich finde es, ja, wenn es ist wahrscheinlich gewollt, aber es ist ein bisschen schlecht für den Film, weil er dich ja nur bei Stange hält, weil du eine Antwort auf diese Frage möchtest. Und wenn die Antwort dann so ein bisschen läppsch ist, gibt mir das kein gutes Gefühl. Auch wenn ich es, wie du sagst, vielleicht auch passend finde. Weil irgendwie war die ganze Zeit während des Films, hätte ich ihn besser bewertet, als dann das Ende kam. Ich wurde so aufgepustet die ganze Zeit, wie so ein Luftballon. Und dann ist einfach so, ging die Luft, wurde die so rausgelassen, so ein bisschen.
Ja, es fehlt der Knall am Ende. Ich kann es voll nachvollziehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Trollmove von dem Regisseur und Drehbuchautor nach dem Motto, ihr habt jetzt irgendwie das große Krasse erwartet, auch nach den Vorschusslobien, und ich geb's euch nicht. Was natürlich die Enttäuschung irgendwie trotzdem bietet, aber irgendwie, ja, also ich finde, man denkt dann irgendwie noch länger drüber nach, weil ich denke so, wieso ist das so? Also, wer jetzt am Ende, keine Ahnung, also, ne, super fiktive Sache, wer Kellyanne am Ende in den Gerichtssaal gestürmt und hätte den Richter abgestochen, dann wäre es irgendwie so ein, ja gut, das ist jetzt irgendwie so eine weirde Person. Aber sowas, so eine einfache Antwort lässt der Film halt nicht zu. Und das ist irgendwie auch ein bisschen gemein.
Ja, es spielt ja ein bisschen mit diesem, mit dieser kleinen Anklage, ihr seid so ekelhafte True Crime oder dass man, dass es sehr komisch sein kann, wenn man True Crime Fan ist, und ich höre selbst auch True Crime Podcasts, also ich möchte mich davon gar nicht ausklammern, aber dass man so diese Fans von Tätern, dass es so ein bisschen angeprangert wird mit eben einer, okay, es gibt hier jetzt keine bombastische und sensationslüsternde Antwort, sondern das ist halt jetzt das, was ihr kriegt. Aber dafür finde ich den Film auch zu lange. Also dafür bläst er zu lange auf. Man hätte da mindestens eine Viertelstunde rausschneiden können. Dann sieht man sich schon wieder beim Squash spielen. Dann nur, warum sehen wir das denn jetzt? Ich weiß es doch schon. Also das war für mich auch eine große Kritik, dass der mir dann einfach zu lange war dafür, dass es dann keine befriedigende Auflösung gibt.
Kann ich nachvollziehen. Ich finde es auf jeden Fall eine große Stärke, dass wir halt uns mit dem Täter auch kaum auseinandersetzen. Also wir sehen ihn ja wirklich nur in dieser Glaskammer da im Gerichtssaal und mehr, also ne, das, was quasi, ne, quasi die Kritik im Film, dass sich so irgendwie, weiß nicht, im True Crimes sicher, also ich höre keine True Crime Podcasts, aber so wie ich es auch irgendwie in Filmen mitbekomme, es wird sich eher auf die Täter konzentriert und weniger auf die Opfer, oder?
Mhm, ja, das wird oft auch kritisiert, genau. Immer Täter, wo kommen sie her? Wie sind sie zu dem geworden? Und dass man dadurch vielleicht auch Sympathien für einen Täter weckt, wobei man viel eher auf die Opfer gehen soll. Stimmt, du hast recht. Ja, der Täter ist ja eigentlich so eine Hülle. Der ist einfach nur ein Mensch, der da sitzt und sich auch nicht groß bewegt und groß Mimiken zeigt. Schon, das finde ich auch ganz gut, jetzt wo du es ansprichst.
Und es verändert ja auch die Taten nicht. Also natürlich ist es irgendwie, glaube ich, aus so einer, weiß ich nicht, psychiatrischen Perspektive super interessant und auch wichtig, das irgendwie nachzuvollziehen, warum Täter zu, oder Täterinnen, aber meistens sind es ja Täter, zu Tätern werden. Aber die Taten ändert es ja erstmal nicht. Und da ist es halt, glaube ich, also finde ich sehr clever, dass der Film halt die Taten nicht zeigt, die mit dem Täter sich eigentlich gar nicht auseinandersetzt, sondern eigentlich nur mit der Wirkung davon, also wie wird diese Tat und wie wird der Täter, wie wirkt das nach außen und wie wirkt das vielleicht auf die Gesellschaft?
Ja, genau, gut zusammengefasst. Das war wahrscheinlich dann genau das, was er wollte. Was ja eigentlich dafür spricht, dass dieser Film sehr gut ist, weil er genau das erreicht, was er möchte. Aber wenn wir jetzt direkt zu unserem Fazit springen, wenn das okay ist für dich.
Yes.
Was wäre denn dein Fazit dann zu diesem Film? Ist er denn so perfekt, wenn er genau das erreicht oder nicht?
Ich weiß es immer noch nicht. Ich denke da jetzt, ich habe den vor 2 oder 3 Tagen gesehen und ich weiß es immer noch nicht. Also ich finde den wirklich sehr, sehr gut und ich finde unglaublich da viel super faszinierend dran. Ich finde handwerklich ist da ganz, ganz viel drin. Ne? Du hast die One-Shot-Szene am Anfang angesprochen und ganz viele Entscheidungen sind ganz clever. Es gibt dann auch eine Szene, wo der Täter in die Kamera guckt und also da findet vorher was statt, warum das passiert und das auf einmal so eine krasse Musik drunter und da war ich auch, also
oh ja.
Das war unglaublich krasser Moment, da bin ich echt so zurückgezuckt, oh Gott, was ist hier jetzt los?
Und ja, aber die Szene habe ich gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also die, das ist eine von denen, die ich nicht richtig in die Charakteristik der handelnden Figur einordnen kann. Aber der Sound, wie gesagt, da kommt dann so ein Musikstück, was aus einem menschlichen Schrei besteht oder so. Das war dann so intensiv plötzlich.
Ja, das, und solche Szenen gibt es immer wieder und das ist auch so ein Film, also ich möchte ihn nochmal gucken und das finde ich irgendwie interessant, weil es gab auch Filme, also ich weiß nicht, ob du Blink Twice zum Beispiel geguckt hast, den habe ich im Kino geguckt und ich fand den sehr gut und hatte Spaß dabei, aber das ist so ein Film, wo ich dann danach gedacht habe, ja, es ist irgendwie klar, worum es gehen sollte und der hat es gut gemacht, aber je länger der weg ist, desto weniger denke ich darüber nach und das ist so ein Film hier, wo je länger ich, also ich bin mal gespannt, wie das in ein paar Wochen oder Monaten ist, aber hier habe ich schon das Gefühl, ich werde hier immer wieder drüber nachdenken und mich fragen, warum? Und das ist schon einfach, das ist, glaube ich, einfach sehr schön.
Ja, das ist natürlich der Vorteil davon, dass du keine klare Antwort kriegst, wie jetzt auch bei Inception, dass dieser blöde Kreisel sich immer weiter dreht. So krass ist es hier jetzt nicht, aber es ist schon faszinierend, mit welchen einfachen Tricks man uns zum Grübeln bringen kann. Indem du einfach keine klare Antwort gibst. Okay, und was wäre dann dein Fazit zum Film?
Angucken, auf jeden Fall. Wenn der bei euch läuft, geht ins Kino.
Ja, cool, okay.
Und dein Fazit?
Ja, ich weiß auch nicht. Also, es kommt eben drauf an. Ist man dann enttäuscht, weil du die ganze Zeit auf diese Antwort wartest und dann ist es eben so ein bisschen ruhig oder ein bisschen eben langweilig am Ende, wenn ich das so framen möchte? Oder ist es eben das Spannende, dass es keine sensationsgeile Antwort gibt? Also ich mochte auf jeden Fall die Hauptdarstellerin sehr gerne, also die Schauspielerin und die Figur. Ich fand die faszinierend. Ich fand, wie der Fall dargestellt wurde, eben am Anfang durch diese Szene, überhaupt, dass der Fall so schlimm ist. Und eben in diesen Videos, das fand ich sehr clever. Ich mochte auch die Auseinandersetzung mit der Clementine dann, aber manches war mir dann zu zerfahren und zerfasert und zu lang. Und ich glaube, der Film hätte das, was er erreicht hat, noch knackiger erreichen können. Im Prinzip bin ich da nicht so 1000%ig zufrieden, aber ich mag es gerne, wenn ein Film zum Diskutieren einlädt. Und von der Warte her kann ich den Film schon empfehlen. Es ist auf keinen Fall ein schlechter Film. So möchte ich jetzt einfach enden. Auch ein langweiliges Ende.
Nein, nein. Ich meine, wir enden jetzt vielleicht auch nicht mit einem Knall. Und das haben wir natürlich auf einer Metas-Perspektive auch so bedacht, oder?
Ja, weil ihr dann viel länger über diese Besprechung nachdenkt. Und zum Ende können wir euch auch, wenn ihr den Film gesehen habt, den kleinen Gedankenanreiz übrig lassen. Wieso heißt der Film denn im Deutschen mit dem Untertitel Zeugin des Bösen? Da kann man auch drüber diskutieren, finde ich. Aber das sollte nicht hier diskutiert werden, sondern für euch dann ein kleiner Denkanstoß. Lieber Johannes, danke. Es war mir eine Freude, über diesen Film zu diskutieren. Gerne auch im Privaten dann vielleicht noch mit mehr Spoilern, wenn wir übers Ende sprechen. Aber hier, das sollte erstmal reichen. Danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir haben für den Telestammtisch besprochen. Ihr findet noch viel mehr Besprechungen zu allen Kinostarts eigentlich auf tele-stammtisch.de oder auf unserem Discord. Der ist auch verlinkt auf unserer Website und natürlich überall, wo es Likes gibt. Da könnt ihr uns gern folgen und bewerten. Und Feedback könnt ihr uns auf Discord geben oder überall, wo ihr auch Kommentare eingeben könnt. Ich sage schon mal Tschüss und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Und das Ende und Schlusswort, lasst uns abwarten, wie bombastisch er es macht, hat Johannes. Tschüss.
Haltet euch aus dem Dark Web fern. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.